Willkommen zum Next Chapter Podcast von Ex Libris. Autorinnen, Autoren und Bookfluencerinnen lesen aus ihren eigenen Werken oder aus Geschichten vor, die sie lieben und sprechen im Interview über ihre Bücher, sich selbst und das Leben. Bücher sind analog, während unsere Welt zunehmend digital wird. Doch diese beiden Welten müssen sich nicht widersprechen. Im Gegenteil, sie können sich gegenseitig befruchten. So haben die Buchcover der analogen Bücher dank BookfluencerInnen erfolgreich den Sprung ins Internet geschafft. Analog und digital, das funktioniert sehr gut zusammen. Genau darum geht es auch im mitgebrachten Buch der Bookfluencerin Deborah Scopelitti, Love Me Like It's Yesterday von Juliane Kepler. Sie liest einen Auszug aus einer Geschichte, in der die digitale und die analoge Welt wegen der Liebe miteinander kollidieren. Im Anschluss unterhält sich Jan van Dietzhuizen mit Deborah über die Bedeutung von spicy passages, gelungenen Streitszenen und die Frage, wie vertretbar es ist, digitale Medien zur Bewerbung analoger Medien einzusetzen.
Hallo zusammen, ich bin Deborah. Ich lese aus dem Buch, wie mich der Jan schon angekündigt hat, Love Me Like It's Yesterday. Da geht es um eine Mit-30erin, die in einer Werkstatt arbeitet, die komplett ohne Handy, ohne Netflix, ohne Spotify, einfach in einer Bubble lebt, wie wir es in den 90er Jahren erlebt haben. Sie trifft auf den Juno, auf den Taro. Und er ist das Gegenteil. Er gibt Dating-Tipps auf YouTube. Und das Buch handelt von ihrem Zusammentreffen. In der Tür steht ein Typ, den ich noch nie gesehen habe. Er trägt ein graues Hemd, dessen Ärmel er nach oben geschoben hat. Darunter eine schwarze Chino. Am Handgelenk glänzt eine Uhr. In den Fingern hält er eine Sonnenbrille, klappt sie zusammen, steckt sie sich in den Hemdausschnitt. Endgültig genervt lege ich den Schraubenzieher weg, gehe abermals zur Stereoanlage und drücke die Stopptaste. Das mit der Musik wird heute wohl nichts. Wir haben geschlossen, lasse ich ihn wissen. Er kommt trotzdem herein. Die Tür schwingt hinter ihm zu. Ich suche den Meister, sagt er. So, so. Der Meister soll es also sein. Da ist er hier an der falschen Adresse. Ich blockiere seinen weiteren Weg in mein Reich, halte dabei aber eine gewisse Distanz zu ihm ein und mustere ihn flüchtig. Er ist etwa in meinem Alter, Mitte 30 also, und das Gegenteil von den Männern, die mir gefallen. Das Gegenteil eines Mannes, der anpacken kann. Zwar ist er grösser als ich, was ich mag, aber sehr schlank, ziemlich glatt und offenbar auf Optik bedacht. Seine Kleidung ist nicht von der Stange, vermutlich auch nicht spontan kombiniert und übergeworfen. Mein Kurzcheck sagt mir, dass er ein Auge dafür hat und Wert darauf legt, dass alles passt. Seine wellige, ums Gesicht fallende Haare sind entweder dunkelbraun oder schwarz. Ein paar Sommersprossen zeichnen seine helle, beinahe blasse Haut. Die Konturen der Wangen sind markant, fast scharfkantig. Aber der Mund ist fein geschwungen. Besonders auffällig sind seine Augen. Sie sind mandelförmig und verraten damit, dass er asiatische Wurzeln hat. Wirklich ungewöhnlich sind sie allerdings nicht aufgrund ihrer Form, sondern vor allem wegen ihrer hellen Farbe. Im Licht der Werkstatt weiß ich nicht, ob es ein Blau oder ein Grün ist, sondern nur, dass mich etwas daran stört. Sein Blick hat etwas Durchdringendes, etwas gleichermaßen Beruhigendes wie Aufregendes. Er sieht mich so direkt an, dass ich einen Moment lang nicht weiß, ob ich standhalten oder wegschauen soll. Soll ich etwas sagen, ihn fragen, was er will oder ihn hinauskomplimentieren? Mit einem Blinzeln gebe ich mir einen Ruck und überwinde mich zu sprechen. Hier gibt es nur eine Meisterin und die steht vor Ihnen. «Hey, super!», er lächelt. Ich war mir nicht sicher. Möbelrestaurierung und Antikklipstein wusste ich nur, Leopoldstraße 43. Da findet man mich. Ich habe ein paar Mal angerufen, gerade eben noch einmal. Ich hätte auch eine Mail geschrieben, habe aber keine Webseite gefunden. Es gibt keine Webseite, auch keine Mailadresse. Er schaut sich um. Sein Blick fliegt vom Möbelstück zu Möbelstück. Dann sieht er mich wieder an. Das Geschäft läuft trotzdem? Offensichtlich oder nicht. Und wie es läuft, man muss einfach nur machen und gut sein in dem, was man tut. Das spricht sich herum. Ich habe eine Menge treue Kunden und einen Telefonbucheintrag. Sie gehen aber nicht ans Telefon. Mit einem Seufzen schiebe ich die Hände in die Po-Tasche meiner Latzhose. Sie sind nicht hier, um mir Werbung oder eine Webseite zu verkaufen, hoffe ich. Nein, ich bin hier, weil Möbelrestauration Klippstein 4,9 Sterne bei Google hat und auch bei Wer kennt den Besten hier in Leipzig ganz vorn ist. Von dieser Bewertung habe ich gehört, aber nie eine gelesen. Okay, und was kann ich für Sie tun? Ich habe einen kleinen Apothekerschrank, der dringend restauriert werden müsste. Ich wollte es gerne selbst machen, bin aber zu dem Schluss gekommen, dass ich es wohl besser einem Profi überlassen. Für diese Einsicht, zu der viele nicht gelangen und das Möbelstück ruinieren, verdient er immerhin schon einmal Anerkennung. Dann lassen Sie uns einen Termin vereinbaren, schlage ich vor, und will meinen Kalender aus dem an die Werkstatt angeschlossenen Büro holen. Dankbar für die Möglichkeit, seinem Blick zu entfliehen. Ich komme gern zu Ihnen und schaue mir das Schränkchen an. Nächste Woche irgendwann, rufe ich über die Schulter. Ich habe es im Auto, antwortet er, und ich drehe mich wieder zu ihm um. Mit dem Daumen weist er Richtung Hof. Ich hole das Teil schnell, okay? Also gut, dann eben so. Ich schaue es mir draußen an. Wenn es ein hoffnungsloser Fall ist, sparen Sie sich das Schleppen. Zügigen Schrittes kehre ich zurück und signalisiere ihm, voranzugehen. Stattdessen hält er mir die Tür auf. Als ich mich an ihm vorbeidrücke, wabert mir ein Hauch seines Duftes um die Nase. Er riecht gut, frisch, würzig, männlich. Auf dem Weg zum Tor erzählt er, dass er das Schränkchen auf eBay gekauft hat, um es seiner Schwester zur Geburt ihrer Zwillinge zu schenken. Gefüllt mit kleinen Gutscheinen, die sie über das Jahr bei ihm einlösen kann. Sein Problem ist, dass die Zwillinge, wie es Zwillinge so an sich haben, zu früh zur Welt kommen und dass das Schränkchen nicht im versprochenen Zustand ist. Ich finde, das ist eine schöne Geschenkidee und mache mich innerlich auf das Schlimmste gefasst, was den Zustand und die tatsächliche Herkunft des Schränkchen betrifft. Nachher ist es ein krummschiffes Teil aus China, das nie eine Apotheke gesehen hat. Auf der Straße zieht er den Autoschlüssel aus seiner Hosentasche und entriegelt das am Bordstein parkende Auto, einen alten blauen Porsche. Als er den Kofferraum öffnet, der sich da befindet, wo bei gewöhnlichen Autos der Motor ist, und ich einen Blick hineinwerfe, kann ich mir einen Kommentar nicht verkneifen. Ein Kaffeetisch hätte es nicht werden dürfen. Er lacht kurz auf. Es gibt doch Anhänger und Dachgepäckträger. Ich beuge mich über den Kofferraum, stütze die Hände auf die Oberschenkel und inspiziere das Apothekerschränkchen. Es ist aus Eichenholz gefertigt, Haselnussbrau und fast 14 kleine Schubladen, je 7 in einer der beiden Spalten. Wie es für dieses Schränkchen typisch ist, ist es schlicht gehalten. Es gibt keine Verzierung, keine aufwendigen Schnitzereien oder Schnörkel. Die Holzmaserung ist gut zu erkennen an schwarzen, halbrunden Metallgriffen, lassen sich die Schubladen öffnen. Links und rechts der Griffe befinden sich schwarz gerandete Nummern, die darauf schließen, dass die Fächer zweigeteilt sind. Die Nummerierung beginnt oben links bei 21 und endet unten rechts bei 48. Winzige goldene Schrauben befestigen die Griffe und Schildchen. Von denen fehlen insgesamt 5 Stück. Die erste Schublade, die ich aufziehe, reagiert schwerfälliger, als sie sollte. Der schmale Sockel ist an der rechten Ecke eingerissen. Auf 2 Griffen und 4 Schubladen sind Kratzer zu erkennen. Eine weitere Schramme sehe ich an der linken Seite. Obendrauf ist es auch nicht okay, höre ich von ihm und richte mich wieder auf. Der Korpus und die Schubladenfront müssen abgeschliffen werden. Der Sockel muss gekittet werden, erkläre ich ihm. Wenn alles wieder glatt ist, kommt neue Lasur drauf. Die Schrammen an dem Griff kann ich unsichtbar machen. Die Schrauben würde ich alle ersetzen, damit sie einheitlich sind. Das Holz hat gearbeitet, deshalb klemmen die Schubladen etwas. Ich würde sie minimal abschleifen und bei der Gelegenheit schauen, dass die Seiten noch gut ineinander fassen. Er nickt, während sein Blick über das Schränkchen gleitet. Als er mich wieder ansieht, lässt das Sonnenlicht seine Augen, die ich nun eindeutig als grün identifizieren, schimmern wie einen Waldsee. Also ist es kein hoffnungsloser Fall. Abermals strauchle ich innerlich. Ich öffne den Mund, klappe ihn wieder zu, blinzle und versuche es noch einmal. Das nicht, bringe ich heraus und sortiere die restlichen Gedanken. Aber es braucht einiges an Zuwendung. Meine Arbeit ist kein Schnäppchen. Es stellt sich die Frage, ob so viel Geld ausgeben wollen für etwas, das im Prinzip nur eine Geschenkverpackung ist. Nachdenklich betrachtet er das Schränkchen im Kofferraum. Ich mag das Teil, das kann ich nachvollziehen. Es ist ein hübscher Schrank, schätzungsweise 80 Jahre alt. Ist es ihm die Investition wert? Und meine Schwester steht auf so antiken Kram, fügt er hinzu. Ihr Haus ist voll von Möbeln aus dem letzten Jahrtausend. Sie kommt an keinem Tröbelmarkt und keinem Antiquitätengeschäft vorbei. Tja dann, ich nicke in Richtung Tor. Sie dürfen es jetzt gern reinschleppen. Erleichtert lässt er den Kopf sinken, hebt ihn dann wieder und legt die flache Hand auf die Brust. Danke schon einmal. Wieder in der Werkstatt bitte ich ihn, die Schränkchen auf eine leere Arbeitsfläche zu stellen. «Wie lange brauchen Sie dafür?», fragt er. «Wie schnell wollen Sie Ihre Schwestern zu den Zwillingen gratulieren? Momentan ist sie noch im Krankenhaus. Nächstes Wochenende wollte ich nach München fahren. Sie und Ihr Mann leben dort. Nicht ganz eine Woche Zeit habe ich also. Giovanni, den Tisch, bekomme ich heute fertig. In der Werkstatt warten noch Elsbeth, die Biedermeier-Kommode, Martha, die Jugendstilvitrine, Gustav, der Gründerzeit-Kleiderschrank und einige Kleinmöbel. Alle ohne Deadline. Die kann ich hinten anstellen. Mittwochabend, 19 Uhr, können Sie das Schränkchen abholen. Ich werde 8 bis 10 Stunden brauchen. Pro Stunde berechne ich 90 Euro, inklusive Materialkosten, zuzüglich Umsatzsteuer. Er zuckt nicht einmal mit der Wimper und reicht mir die Hand. Okay, 1200 also. Haben wir einen Deal? Ein Lächeln spielt um seine Lippen und in seinen Augen blitzt etwas auf, das mich zum dritten Mal verunsichert. Als ich seinen Händedruck erwidere, spüre ich die Wärme seiner trockenen, weichen Handfläche. Sie ist frei von Schwielen, wie sie meine Hände von der Arbeit davontragen. Nach einem Abgemacht will ich meine Hand zurückziehen, doch er hält sie einen Moment länger fest. Ich bin Taro. Juno, er lässt meine Hand los. Kann ich? Ist das okay? Ich zögere und nicke dann. Kann ich dir meine Telefonnummer dalassen, falls du Rückfragen hast oder so später als Mittwoch wird? Zwar wird weder das eine noch das andere passieren, aber gut. Ich nehme einen Skizzenblock, einen Bleistift und reiche ihm beides. Schreib sie auf. Er zieht die Brauen zusammen, schaut erst auf den Block und mich dann wieder an. Speichere die Nummer doch gleich ins Handy. Ich rufe dich einfach an und ich habe keins. Kein Handy? Er wirkt noch verwunderter. Es ist die übliche Reaktion, der die übliche Frage folgt. Kein Smartphone, oder? Gar kein Mobiltelefon, auch kein Tablet oder etwas in der Art. Wie erreiche ich dich dann, falls mir noch etwas einfällt? Über das Werkstatttelefon, wenn ich hier bin. Wenn ich nicht drangehe, hinterlässt du eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter. Die Nummer hast du ja. Er lässt seinen Blick noch ein paar Sekunden lang auf mir ruhen. Dann notiert er eine Telefonnummer auf dem oberen Blatt des Blockes, schreibt seinen Vornamen drüber. Ich bitte ihn, für die Rechnung auch seine Anschrift zu notieren. Er tut es, gibt mir Block und Stift, schließlich zurück. Ich lege beides auf den Apothekerschrank. Dann bis Mittwoch, Juno. Er geht und dreht sich hinter der Tür noch einmal um. Du tust mir einen mega Gefallen und ich bin gespannt auf das Ergebnis. Dann kommen wir weiter hinten zu einem Teil, wo der Taro redet. Und das heisst Lockdown. Der Mann, der mir in meiner Sprechstunde gegenüber sitzt, leidet an akutem Trennungsschmerz. Aus dem ersten Hilfekasten für gebrochenen Herzen empfehle ich ihm, ein Unterstützungswerk aufzubauen. Bei Freunden und Familie Rückhalt und Ablenkung zu suchen. Der Austausch mit nahestehenden Personen kann Trost bieten und helfen, die eigenen Gedanken und Gefühle besser einzuordnen. Unglaublich wichtig ist außerdem die Selbstfürsorge. Ausreichend Schlaf, gesunde Ernährung und regelmäßige körperliche Betätigung unterstützen bei der Stärkung der emotionalen Resilienz. Natürlich fällt mir noch mehr ein. Neue Tagesroutinen sind ein wichtiger Faktor im Umgang mit Trennungsschmerz. Statt mit Jogging könnte mein Patient den Tag mit Wohnzimmer-Yoga beginnen und die eingenommenen Positionen nach Frühstückskomponenten benennen, um den Appetit wieder zu erwecken. Beispielsweise den Sunnyside-Up-Cruise, den Flying Bacon oder die Happy Banana. Auch kreative neue Hobbys und Haushaltsprojekte können einen therapeutischen Effekt haben. Ein Breakdance- oder Hip-Hop-Kurs eignen sich, um sich so richtig auszutoben und aufgestaute Gefühle loszulassen. Beim Socken-Memory könnte er sein Gehirn fördern und lange getrennte Paare wieder vereinen. Während er beim Möbel Tetris herausfinden kann, ob das Sofa wirklich besser quer im Raum steht. Es ist wie ein Puzzle mit Escape Room Effekt. Wenn man sich verkalkuliert, kommt man möglicherweise nie wieder aus der Wohnung. Ich schlage meinem Patienten auch vor, sich eine Katze zuzulegen. Kaum etwas sorgt für mehr Ablenkung oder heimliche Heilung als ein eigenwilliges Fellknäuel, das sich zum neuen Wohnungschef krönt, epische Versteckspiele veranstaltet und mitternacht die Zehen unter die Bettdecke attackiert. Ein Hund würde sich natürlich auch eignen. Wer braucht Tinder, wenn er einen flauschigen Wingman hat, der bei jedem Spaziergang die Aufmerksamkeit auf sich zieht? Alternativ tut es eine Pflanze, bei der die Aufgabe darin besteht, sie länger als 2 Wochen am Leben zu erhalten. Nichts sagt, ich habe mein Leben im Griff deutlicher als ein blühender Kaktus auf der Fensterbank. Er könnte ihn Spike nennen. Und schließlich, falls er einen Adrenalinkick braucht, empfehle ich Bungee Jumping. Da kann er seine Sorgen symbolisch wegspringen und beim Sturz in die Tiefe «Ich bin wieder Single» schreien. Das ist eine der effektivsten Methoden, um das Universum und jeder in Hörweite darüber zu informieren, dass man bereit für ein neues Kapitel ist. Es ist wie ein Reset-Knopf, nur viel spektakulärer und mit der Garantie, dass man auf jeden Fall wieder hochkommt. Es ist metaphorisch und wortwörtlich ein Sprung in ein neues Leben.
Ganz herzlichen Dank für die Passage. Absolute Punktlandung.
Yes.
Warum hast du uns heute das Buch mitgebracht und warum genau diese Passage?
Also es ist ein Buch, das mich letztes Jahr sehr geprägt hat, weil es ist... Es geht darum, also ich fühle mich halt im gleichen Alter und es geht darum, dass sie wie aufs Handy verzichtet, auf alles verzichtet, was mit Internet zu tun hat. Ich mache das auch in den Ferien halt immer. Darum kann ich mich schon damit identifizieren, dass man mal nicht immer erreichbar ist, was mir gefällt. Die Passage ist halt ein bisschen spoilerfrei, weil es ist der Anfang, wie sie sich kennenlernen, wie sie auf ihn trifft und findet, hey, ich habe kein Handy, rufe mich nicht an, suche mich nicht. Und halt auch also sehr Klischee. Er ist wirklich der Guy mit seinem Porsche, mit seinem Outfit, mit Geld. Und sie ist mega einfach. Und er ist eigentlich ein Psychologe. Das sieht man so in der letzten Passage, wie er in einer Sitzung ist und Tipps gibt. Und dass eben doch hinter so einer Fassade auch so ein Mann, steckt, das hat mir einfach gefallen.
Das klingt für mich ein bisschen also der Porsche oder eher ein bisschen der Go-Getter mit dem viel Geld. Es klingt für mich ein bisschen also nach einer 50 Shades of Grey-Geschichte.
Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Und das ist das, was mir gefällt. Autorin ist auch älter, also ich glaube älter als ich. Und es hat überhaupt keinen Spice. Und das ist das, was mir gefällt, generell in den Büchern. Ich finde, jetzt ist alles zu überspiced, dass man auch die Jüngeren anspricht. Da hat es gar keine. Und das finde ich super, sehr passend. Darum, eben, es ist nicht so, wie es scheint und es endet auch nicht so, wie es scheint.
Okay. Du hast es ein bisschen angesprochen, eben, es ist ein bisschen eine Gegenbewegung, weniger Spice. Ist das ein bisschen etwas vom Schreibstil von der Juliane Käpper, die dir entsprochen hat?
Es hat mir entsprochen, ja, es ist allerdings das erste Buch, das ich vorher gelesen habe. Darum, ich lese gerne noch weiter. Ich weiss nicht, was sie sonst noch geschrieben hat. Aber es ist sicher das, was mich angezogen hat, weil ich schon vorher bei den Rezensionen verstanden habe, dass es wirklich eigentlich ohne Spice ist und darum so erwachsen halt
daherkommt. Ja, wie man es halt immer wahrscheinlich im wahren Leben antrifft. Ja. Speaking of wahren Leben antrifft, es ist jetzt recht viele Figuren gezeichnet worden. Sind das Figuren, die du im echten Leben treffen willst?
Ja, ich finde, sie ist eine mega coole Taffe, die eben ihre Werkstatt hat, die auch lustig ist, weil sie gibt allen Möbeln einen Namen und so. Sie ist eine einfache. Und er ist natürlich ein Typ, den ich eigentlich mega spannend finde, so von der Oberflächlichkeit her, also wie man es sieht, wo aber auch in die Tiefe geht, so als Psychologe und so. Und ich finde, ihre Kommunikation hat mir sehr gefallen. Mhm. Und es hat auch so eine Streitszene drin, wo die beste Stressszene, die ich hier gelesen habe in einem Buch, weil sie sehr erwachsen ist und nicht so Tür zuschmeissen, sondern sehr rational, sehr erwachsen. Ja.
Wir nehmen eine Frage aus dem Publikum, und zwar der Jan fragt, dies ist gar nicht alles möglich, leider schön zu nennen, aber danach umzusetzen. Mhm. Wie schafft sie das?
Das ist auch das, was im Buch durchgeht. Sie geht den Prozess durch und merkt, es ist nicht immer möglich. Sie eckt da und merkt, hey, ich brauche doch mal ein Telefon, ich muss doch mal mit jemandem reden. Und es ist spannend, wie sie damit umgeht. Und sie machen da eben, das Buch hat über 500 Seiten, sie macht eine Entwicklung durch, beide. Und zum Beispiel, ich tue sie in den Ferien immer weg und ausstellen und in Safe und bin einfach nicht erreichbar. Und das geht super gut, auch für ein paar Wochen, weil das einfach wahnsinnig befreiend ist. Aber ich bin auch so ein 90er-Kind und ich kenne das. Ich bin ohne Handy aufgewachsen. Und es ist jetzt, auch wenn man es für eine kurze Zeit macht, man merkt, wie die Welt weiterdreht, obwohl man nicht immer erreichbar ist. Und mir ist zum Beispiel in der letzten Ferien aufgefallen, wie viele Pärchen am Abend zusammen am Essen sind und nicht miteinander reden, sondern nur fokussiert sind am Föteln, am Handy, um mit anderen Kontakt zu haben, außer mit dem Partner. Und das ist nicht etwas, was ich will.
Ja. Ist Lesen vielleicht sogar ein bisschen eine Gegenbewegung zum Handy?
Ja, ja. Ich habe mich bewusst fürs Lesen entschieden, wie du gesagt hast. Wirklich, in der Pandemie hat sich das mega intensiviert. Mhm. Und es war einfach so, ich wollte nicht mehr am Abend, bevor ich ins Bett gehe, auf der Zeitung scrollen und die Nachrichten. Ich wollte nicht mit so etwas einschlafen. Und dann habe ich wirklich den E-Reader wieder vorgenommen, das Buch wieder vorgenommen und gefunden, ich hätte lesen und einfach etwas anderes denken und so entspannt schlafen.
Das ist ja eigentlich noch lustig, oder? Weil du hast dir jetzt auch einen Namen gemacht, weil du deine Community aufgebaut hast. Eigentlich auch durchs Handy. Wie ist das Zusammenspiel dort mit deiner Community, die ja angewiesen ist aufs Handy, auf Kommunizieren, aufs Internet? Aber gleichzeitig geht es ja, da hat man sich ja gefunden, eigentlich im Lesen, was ja etwas sehr. Was etwas, was man allein macht.
Das stimmt.
Wie findet hier der Austausch statt?
Es ist wirklich ein Widerspruch. Ich habe bewusst Handyzeit, bewusst auch Lesezeit. Es gibt bewusst einen Sonntag, wo ich das Handy irgendwo im Schlafzimmer habe und ich bin weg und lese und so. Ich glaube, der Austausch findet statt, vor allem jetzt bei Social Media, auch bei sonstigen Apps, wo man sich über Lesen austauscht. Es läuft halt mit dem, das ist jetzt einfach die Zeit. Ich bin dann bewusst dort, tausche mich aus und bin dann bewusst wieder dort draußen. Ich versuche es so. Aber ich glaube, heute ist es nicht möglich, komplett ohne Technologie. Aber vielleicht müssen wir nicht so 100% in der Technologie sein.
Ja.
Das Gleichgewicht.
Ist das auch vielleicht ein bisschen jetzt eben eine Bewegung, wo du hast können, davon profitieren konntest, dass die Leute eben sich ein bisschen auch ins Lesen hineinflüchten? Spürst du das in ihrer Community, dass das Leute sind, die auch den Wunsch haben, nach und zurück zum Analogen?
Ja, viele haben es, wobei ich jetzt auch viele wieder sehe, die aufhören mit dem Bloggen, weil es sie wie überfordert oder zu viel ist oder sie nicht zu Gang kommen mit all diesen Infos. Ich glaube, teils. Die einen leben es mega, finden es mega cool, machen auch anderen Content als ich. Ich glaube, ich bin da eher reduziert und mache Rezensionen und tausche mich gerne aus. Ist so teils.
Okay. Also ich glaube, so Appell kann man sagen, auch gerne mal das Handy weglegen und
ich dafür, so, ja.
Und dafür ein Buch in die Hand.
Ja.
Dankeschön, Deborah.
Ja, bitte, danke dir vielmals.
Das war eine Folge des Next Chapter Podcasts von Ex Libris. Danke, dass du dabei warst. Hör gerne gleich weiter und tauche noch tiefer in die Welt der Geschichten ein. Es gibt weitere spannende Lesungen zu entdecken. Lausche und lass dich inspirieren. Alle Bücher auf exlibris.ch.